ARD.
Again, Mr. President, I'd like to thank you very much.
Herr Präsident, ich möchte Ihnen nochmal herzlich danken und wir werden sehr bald wieder miteinander sprechen und uns wahrscheinlich auch sehr bald wiedersehen. Vielen Dank, Wladimir.
Next time in Moskau.
Das nächste Mal in Moskau schlägt hier Kreml-Chef Putin seinem Gastgeber US-Präsident Trump nach dem Treffen der beiden in Alaska vor. Es soll also weitere Gespräche geben über den Krieg gegen die Ukraine. Das ist aber wohl das einzige Ergebnis der Beratungen von Trump und Putin.
Und wir ordnen gleich ein, für wen der Alaska-Gipfel ein Erfolg war.
Die Reaktionen fallen überwiegend negativ aus in Berlin und Brüssel.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat den USA für das Engagement gedankt. Als nächstes soll es ein persönliches Treffen von Trump und Zelensky geben. Hallo, ich bin Janine Albrecht.
Und ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, dem 16. August um 16 Uhr. Auf dieses Treffen von US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin wurde ja quasi hingefiebert. Auch wir haben im Podcast die letzten Tage viel über die Erwartungen gesprochen. Was ist denn jetzt dabei rausgekommen?
Eigentlich nichts. Zwar hatte auch niemand einen großen Durchbruch erwartet, aber es gibt kein einziges konkretes Ergebnis. Präsident Trump und auch sein Gast Putin sind auf jeden Fall sehr vage geblieben, als die beiden dann nach ihrem Gespräch, das rund 2 Stunden gedauert hat, vor die internationale Presse getreten sind. Ihre Statements, die hat sich auch unser Korrespondent Carsten Kühntop dort in Anchorage angehört. Und als erstes sprach nicht der Gastgeber, sondern sein Gast, Putin.
Das ist ungewöhnlich. Putin war aber gut vorbereitet. Seine Mitarbeiter hatten ihm eine ausformulierte Stellungnahme gegeben und die las er dann ab. Der Kreml-Chef hat von einem sehr konstruktiven Treffen gesprochen. Er fand lobende Worte für Trump, auch für das so wörtlich ernsthafte Interesse des US-Präsidenten, diesen Konflikt zu beenden. Und dann aber kam der Schlüsselsatz, und zwar die altbekannte Position, dass alle Wurzeln dieses Konfliktes eliminiert werden müssten. Das ist eine Chiffre, das ist ein Code für die russischen Maximalforderungen. Putin hat dann von einer Übereinkunft gesprochen, die man erzielt habe, aber er hat nicht gesagt, worum es bei dieser Einkunft vielleicht nun geht.
Ja, auch über eine Waffenruhe war nichts zu hören, nichts von Trump oder Putin. Und die vielen Journalistinnen und Journalisten, die wie unser Korrespondent auch extra nach Alaska, nach Anchorage gereist waren, die durften auch gar keine Fragen stellen und blieben entsprechend ratlos zurück.
Ja, stattdessen hat Trump dann später auf seinem Online-Dienst Truth Social geschrieben, dass er gleich ein Friedensabkommen anstrebe statt einer Waffenruhe.
Genau. Der US-Präsident schreibt dort wörtlich, es wurde von allen festgestellt, dass der beste Weg, um den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, darin besteht, direkt zu einem Friedensabkommen zu gelangen, das den Krieg beendet und nicht nur ein Waffenruheabkommen, das oft nicht eingehalten wird.
Und das dürfte doch wohl auch ganz im Interesse Russlands sein, oder?
Zumindest passt Trumps Post zu dem, was der frühere russische Präsident Medvedev glaubt. Der wertet den Gipfel als Beleg dafür, dass Verhandlungen über ein Kriegsende und Kampfhandlungen zugleich laufen könnten. So hat er es auf Telegram geschrieben. Bleibt jetzt also abzuwarten, wie das dann aber auch funktionieren soll und vor allem, ob sich die Ukraine auf Friedensverhandlungen ohne vorherige Waffenruhe einlässt. Das ist doch eher fraglich. Am Montag kann der ukrainische Präsident Zelensky mit Trump dann darüber reden, der ihn zu sich nach Washington eingeladen hat. Das haben Zelensky und Trump heute mitgeteilt. Davor hatten sie miteinander telefoniert. In einem halbstündigen Interview auf Fox News, da deutete Trump dann auch ein Dreiertreffen an, also mit Putin und Zelensky. Aber auch dazu gibt es bisher nichts Konkretes.
Und neben Zelensky hat US-Präsident Trump noch andere europäische Staats- und Regierungschefs angerufen und hat sie über sein Gespräch mit Putin informiert, wie es heißt.
Ja, und die fordern jetzt, darunter auch Kanzler Merz, eine Fortsetzung der Gespräche mit der Ukraine und auch Sicherheitsgarantien für das Land.
Wie wurde denn in Berlin das Treffen in Alaska bewertet?
Der Kanzler, der äußert sich diplomatisch. Er begrüße die Bemühungen von Trump, die Kämpfe in der Ukraine und Russlands Angriffskrieg zu beenden. Die Ukraine kann auf unsere unerschütterliche Solidarität zählen, während wir auf den Frieden hinarbeiten, der die vitalen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützt. So schreibt es Merz auf X und verweist da dann auch auf die gemeinsame europäische Erklärung zu dem Alaska-Gipfel. Weniger diplomatisch hat das heute früh im ARD-Morgenmagazin der CDU-Außenpolitik Politiker Kiesewetter kommentiert.
Es gibt keinen Waffenstillstand und es gibt auch keine ernsthaften Konsequenzen, sondern eine Einladung von Trump nach Moskau. Das heißt also, der rote Teppich, der Putin bereitet wurde, steht in einem eklatanten Gegensatz zu dem Umgang mit Zelensky im Februar, der hier behandelt wurde wie jemand aus einem Verbrecherstaat. Das war sehr bitter. Also insofern ist es kein gutes Ergebnis. Es ist eher ein schwarzer Freitag gewesen.
Ähnlich hört sich das auch bei der Opposition an, bei Linken und Grünen. Die Grünen-Politikerin Sarah Nanni sieht nach dem Alaska-Gipfel viel Verunsicherung in Europa. Und so argumentiert auch der Co-Vorsitzende der Linken, Van Aken.
Spätestens seit gestern Abend müsste allen hier in Europa klar sein, Donald Trump ist die Ukraine egal. Donald Trump denkt nur an Donald Trump und an die Interessen der USA. Im schlimmsten Fall gab es ja sogar jetzt schon einen schmutzigen Deal. Aber noch die Erwartung zu haben, dass von Trump irgendeine Initiative für Frieden in der Ukraine ausgehen könnte, ich glaube, davon muss man sich verabschieden und völlig umschwenken und neu nachdenken.
Ja, insgesamt fallen die Reaktionen sehr negativ aus.
Allerdings, der frühere deutsche Botschafter in Russland von Fritsch hat auch im ARD-Morgenmagazin ein vernichtendes Fazit gezogen.
Wenn man betrachtet, wie Donald Trump in der letzten Zeit agiert hat, wie er sich geäußert hat, kann man leider nicht völlig überrascht sein. Wenn man einen Schritt zurücktreten, worum geht es? Wir haben einen schrecklichen Aggressionskrieg, einen Angriffskrieg eines Landes gegen ein anderes. Und unsere natürliche Erwartung in der Vergangenheit wäre gewesen, dass der früher immer sogenannte Führer der freien Welt dafür sorgt, dass dem Opfer der Aggression beigestanden wird und es zu seinem Recht kommt. Ist das geschehen? Nein, es ist nicht geschehen. Das, was man am Selbstverständlichen hätte erwarten dürfen, nämlich ein Waffenstillstand ohne Vorbedingungen, ist hier nicht gelungen. Das ist eigentlich die erste entscheidende Botschaft. Vielmehr ist es so, dass ganz offensichtlich es dem russischen Präsidenten nicht nur gelungen ist, ja einen fantastischen Coup hinzulegen, indem er große Aufmerksamkeit, roter Teppich, alles Treffen mit Trump bekommt, sondern den amerikanischen Präsidenten mehr oder weniger auf seine Seite, in sein Lager zu ziehen. Und das kann man den Äußerungen ungefähr entnehmen, indem Trump sagt, dass es an einer zentralen Frage keine Einigung gibt. Das müsste der Waffenstillstand sein. Und Putin hat Trump wahrscheinlich ganz klar gesagt, einen Waffenstillstand gibt es nur zu folgendem Preis. Dann hat Trump gesagt, das kann ich dir doch nicht versprechen, aber ich werde mal mit Zelensky reden. Das heißt, er macht sich ein Stück weit im Moment, und das ist der psychologisch-diplomatische Erfolg Putins, zum Agenten. Trump macht sich zum Agenten, indem er quasi sozusagen, ich werde mal versuchen, die rüberzuholen.
Das heißt, was bedeutet das möglicherweise aus Ihrer Sicht jetzt für die Ukraine? Das ist ja eine ganz schlechte Ausgangsposition jetzt eigentlich wieder.
Es ist für die Ukraine, es ist für die Zukunft der europäischen Sicherheit eine extrem schlechte Ausgangssituation. Das ist in der Tat so. Und die Frage wird sein, ob Donald Trump im Interesse Putins sogar bereit sein wird, irgendeinen Druck auszuüben oder ob er einfach sich versucht, einen weißen Fuß zu machen, weil ihm das Ganze nicht gelungen ist zu lösen, sich aus der Sache rauszuziehen, zu sagen, ich habe es ja versucht, aber die Ukrainer wollen kein Land rausrücken, was soll ich jetzt noch machen? Wenn wir Putins Statement anschauen, sehen wir ganz genau, dass er mal wieder keinen Millimeter von seiner ursprünglichen Position abgewichen ist.
Den Maximalforderungen.
Seinen Maximalforderungen. Er sagt einen entscheidenden Satz. Er sagt, wir haben uns geeinigt, Trump und ich hoffe, die Ukrainer und die Europäer torpedieren das jetzt nicht. Und das ist im Grunde genommen ja die Illustration des vermutlichen Ergebnisses, dass Trump sozusagen mehr oder minder seine Position übernimmt.
Aber ich hätte gedacht, dass Chefunterhändler, Diplomaten im Vorfeld eines solchen Gipfels Sachen schon aushandeln und dass die Präsidenten dann quasi nur noch sagen, ja, wir haben ja schon in der Hinterhand eine Lösung, aber das scheint es ja in dem Fall gar nicht gegeben zu haben.
Leider überhaupt nicht. Wer hat das Ganze vorbereitet? Herr Witkoff. Ich will jetzt nicht schlecht über einen Immobilienmakler reden, aber ich würde als pensionierter Diplomat mich nicht ins Immobiliengeschäft stürzen und als erstes versuchen, den Eiffelturm zu verkaufen. Ja? Also die Frage ist Ihnen da wirklich was gelungen? Und ausweislich der Interviews, die Herr Witkoff immer gegeben hat und anschließend Stellung nahm, ist es der russischen Seite exzellent gelungen, ihn komplett einzuwickeln. Und wir sehen in den Äußerungen von Trump, in diesem kurzen Pressekonferenz, aber vor allem in einem anschließenden Interview, das Trump anschließend gegeben hat, dass es für ihn mal wieder um Wirtschaftsinteressen geht. Auf die allererste Frage des Journalisten in dem Interview von Fox News sagt Trump, das ist ein großartiges Land. Die haben seltene Erden, die haben Öl, die haben Gas. Ja, bin ich im richtigen Film?
Das ganze Gespräch des Ex-Botschafters von Fritsch finden Sie übrigens auch auf tagesschau.de. Und in diesem Fernsehinterview auf Fox News, das von Fritsch hier gerade angesprochen hat, hat Trump aber auch ein Dreiertreffen angedeutet, also mit Putin und Zelensky.
Wie haben denn die Menschen in der Ukraine dieses Treffen von Trump und Putin verfolgt, bei dem es ja schließlich um diesen Angriffskrieg geht, den sie nun seit mehr als 3 Jahren ertragen müssen?
Mit extrem großer Skepsis und auch Verwunderung, so hat es heute früh die ARD-Korrespondentin Susanne Peterson im ARD-Morgenmagazin geschildert, die gerade im Osten der Ukraine ist. Dort herrsche der Eindruck, dass Trump blauäugig in dieses Treffen gegangen sei, weil Putin keinerlei Interesse an einem Frieden habe. Und die Korrespondentin hat beschrieben, wie sich die Menschen dort versuchen, vor den Drohnenangriffen Russlands zu schützen.
Und wir sehen hier hinter mir auch diese Netze, die überall aufgespannt sind. Das werden mehr und mehr. Wir sind heute Morgen Richtung Kramatorsk gefahren, also ganz in den Osten der Ukraine. Und überall arbeiten Leute daran, diese Netze aufzuhängen, um eben die Straßen vor Drohnen zu schützen, damit die sich darin verheddern. Und das zeigt, man glaubt auch nicht daran, dass in naher Zukunft sich irgendwas an Russlands Plänen ändern könnte. Wir haben mit wirklich vielen Menschen gesprochen, sowohl Soldatinnen und Soldaten als auch Zivilistinnen und Zivilisten. Und die allermeisten sind sich einig, dass sie eben nicht an echte Friedensbemühungen Russlands glauben. Und die Sorge davor, dass sich Trump da weiter um den Finger wickeln lässt, dass sich eventuell auch westliche Partner, dass sich auch Deutschland um den Finger wickeln lassen könnte, ist extrem groß. Weil es wird immer wieder betont, es geht um unsere Lieben. Jeder hier hat irgendjemanden verloren, kennt jemanden, der an der Front kämpft oder sogar gestorben ist. Viele wurden vertrieben. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der schon aus Bachmut damals vertrieben wurde, dann umgezogen ist nach Alexandrivka. Dort rücken die russischen Truppen jetzt auch voran. Also er hat gesagt, wo soll ich denn überhaupt noch hingehen? Und das Gefühl quasi, dass die Menschen nicht auf die Leute hier in den Donbass gucken, das ist vor allen Dingen bei den Zivilisten extrem groß. Und die Sorge eben, keine neue Heimat mehr finden zu können. Und da werden auch unterschiedlichste Gründe angeführt. Kein Geld, um woanders hinzugehen. Vielleicht sprechen auch einige Russisch, die sich dann nicht trauen, mehr in den Westen der Ukraine zu gehen, weil die russische Propaganda immer wieder behauptet, dass sie dort nicht willkommen wären, obwohl wir hier auch immer wieder das Gegenteil erleben. Und da sind eben viele Sorgen und Ängste, ganz viele alte Leute, die nicht fähig sind, sich nochmal auf eine Reise zu begeben. Und deswegen gibt es hier extrem viele Sorge und Ängste vor diesem massiven Druck der russischen Truppen, gerade in der Region rund um Pokrovsk, wo es extrem hohe Verluste gerade auf beiden Seiten gibt, auch wenn man immer wieder dazu sagen muss, dass sie auf der russischen Seite deutlich, deutlich höher sind. Aber scheinbar wird darauf eben nicht so viel Acht gegeben. Für jeden Meter lassen die Russen nach den Informationen, die wir hier kriegen, auch sehr, sehr viele Menschen sterben.
Russlands Präsident Putin hat in Alaska gesagt, es gehe darum, die Grundursachen des Konflikts, in Russland wird dieser Krieg ja nicht Krieg genannt, zu bekämpfen.
Und darüber hat mein Kollege Philipp Kaver in der ARD-Infonacht mit Liana Fix vom Council on Foreign Relations in Washington gesprochen. Und er wollte von der Politikwissenschaftlerin wissen, was Putin meint.
Ja, das ist ein Codewort in der russischen Außenpolitik. Und die Grundursachen bedeuten eigentlich alles, was Russland seit dem Ende der Sowjetunion geärgert hat. Nämlich die NATO-Osterweiterung, die Stationierung von US-Truppen in Osteuropa. Das sind Themen, die Wladimir Putin weiterhin beschäftigen. Und dass er das angesprochen hat, zeigt, dass seine Ziele auch immer noch über die Ukraine hinausgehen. Und das ist auch genau das, wovor Europäer Donald Trump vor dem Treffen gewarnt haben. Das sind genau die roten Linien, die er nicht überschreiten darf, zum Beispiel über die US-Truppenpräsenz in Osteuropa zu sprechen. Etwas, was Wladimir Putin schon lange ändern möchte.
Russland will ja am liebsten, dass die Ukraine schutzlos, ohne Sicherheitsgarantie, die Maidan-Revolution von 2014 rückabwickelt, ihren Westkurs aufgibt. Kiew soll auf westliche Waffenlieferungen verzichten, ebenso auf eine mögliche NATO-Mitgliedschaft. Wie groß ist die Befürchtung weiterhin, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine vielleicht verständigen oder doch verständigt haben, ohne Kiew einzubeziehen?
Es kann durchaus sein, dass über Vorschläge gesprochen worden ist. Es ist aber auch durchaus vorstellbar, dass Donald Trump sich zu Herzen genommen hat, was ihm die Europäer vorher gesagt haben, nämlich, dass es nicht einfach nur Gebietsabtretungen von ukrainischem Gebiet sind, was russisch besetzt ist, nur einseitig geben darf. Das war ja die ursprüngliche Idee des russischen Memorandums, das aus den Istanbul-Gesprächen hervorgegangen ist, wo es hieß, Russland ist zu einem Waffenstillstand bereit, aber zuerst muss die Ukraine sich aus weiten Teilen des Ostens der Ukraine und anderen 4 Regionen, die Putin beansprucht, zurückziehen. Das ist absolut inakzeptabel. Und das wäre einer dieser roten Linien, die Donald Trump hoffentlich nicht überschritten hat in den Gesprächen mit Wladimir Putin.
Sagt Liana Fix vom Council on Foreign Relations in Washington.
Wenn man sich durch die Nachrichtenseiten klickt, dann liest man da zum Beispiel bei spiegel.de: Trump kuscht, Putin triumphiert, Zelensky zittert. Die Zeit schreibt schlicht No Deal. Auf stern.de steht: Als Putin landet, begrüßt Trump ihn wie einen heimgekehrten Kriegshelden.
Ja, Trump hat ja sogar geklatscht, als Putin aus dem Flieger gekommen ist. Der rote Teppich war ausgerollt und dann nahm Trump Putin auch noch im Beast mit, also dem gepanzerten Dienstwagen des US-Präsidenten. Da saß Putin dann grinsend neben Trump. So lautet eine Schlagzeile bei der Süddeutschen Zeitung, die dazu auch passt: Total bizarr, typisch Trump.
Ja, darüber könnte man lachen, ging es nicht um so etwas Ernstes.
Allerdings hören wir zum Ende noch die Meinung von unserem Korrespondenten Eberhard Nembach aus den USA, der sich auch fragt, was dieser Gipfel gebracht hat.
Kein Waffenstillstand, kein Deal. Jedenfalls ist bisher keiner sichtbar. Und dafür hat Donald Trump Wladimir Putin vor aller Welt den roten Teppich ausgerollt. Er hat den Mann, gegen den es einen internationalen Haftbefehl gibt, zurück auf die Weltbühne geholt. Putin genoss diesen Auftritt mit triumphierendem Lächeln. Er durfte sogar vor dem fernsehverliebten Trump reden und über die russische Vergangenheit Alaskas dozieren. Genau das will Putin seit Jahren, wieder zu den Großen gehören. Auf Augenhöhe mit dem mächtigsten Mann der Welt, mit Donald Trump. Für den Friedensnobelpreis, von dem Trump angeblich träumt, wird ihn am Tag nach diesem Gipfel wohl niemand vorschlagen. Im Augenblick bleibt der Eindruck, dass Trump sich von Putin eine Falle stellen ließ. Putin hat ein bisschen Verhandlungsbereitschaft angedeutet, als Trump und die Europäer gerade neue Sanktionen in Kraft setzen wollten. Dann hat Trump sich auf diesen Gipfel eingelassen. Ohne erkennbares Ergebnis. Der Ex-Geheimdienstler Putin hat den selbsternannten Dealmaker Trump öffentlich vorgeführt. Für viele in der Ukraine dürften diese Bilder schwer erträglich gewesen sein. Der Angreifer Putin mit fröhlichem Lächeln auf der Bühne neben Trump. Und auch die übrigen Europäer konnten nur zuschauen, während die Präsidenten der beiden größten Atommächte Nettigkeiten austauschten, zum Beispiel eine Einladung nach Moskau für Trump. Das fehlte noch. So ist aber die Realität. Wann kommt eine europäische Friedensinitiative? Wer kann und will als nächstes mit Putin verhandeln? Das wäre sicher eine Aufgabe für die Schwergewichte Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Kanzler Merz wird viel telefonieren müssen. Welche Sanktionen kann Europa aufbringen, um den Druck auf Moskau zu erhöhen? Und wie kann man die Amerikaner bei der Stange halten? Sanktionen gegen Staaten, die immer noch Öl bei Putin kaufen und damit seinen Krieg finanzieren helfen, das wäre zum Beispiel ein starkes Signal aus Washington, das europäische Sanktionen unterstützen könnte. Gemeinsam müssen die Europäer weiter auf Trump einwirken, damit er sich nicht wieder einwickeln lässt. Es gibt keinen Deal, bevor der Deal nicht fertig ist, hat Trump noch gesagt. Das könnte heißen, dass er glaubt, gemeinsam mit den europäischen NATO-Partnern vielleicht doch noch etwas ausrichten zu können. Abgesehen davon lohnt es sich bestimmt, konkretere Pläne für den Fall zu machen, dass es irgendwann doch einen Waffenstillstand gibt und Europäer die Sicherheit in der Ukraine garantieren müssen. Trump will vor allem kein Geld mehr für diesen Krieg ausgeben. Welche Europäer wären also bereit, eigene Friedenstruppen in der Ukraine zu stationieren? All diese Fragen haben sich vorher auch gestellt. Nach diesem Gipfel ist nichts einfacher. Es ist nur klarer geworden, die Europäer müssen jetzt übernehmen.
Soweit die Meinung von unserem Korrespondenten Eberhard Nembach.
Abschließend dann noch eine Forderung aus der Kultur. Bereits vor dem Gipfel, da gab es Protest gegen den Auftritt der russischen Starsopranistin und Opernsängerin Anna Netrebko. Was war denn da genau los?
In einem offenen Brief an die britische Zeitung The Guardian haben mehr als 50 ukrainische Schriftsteller und Künstler, aber auch britische und neuseeländische Politiker das Royal Ballet, die Royal Opera, aufgefordert, Londoner Auftritte der russischen Opernsängerin Anna Netrebko zu streichen. Sie soll im September in der Produktion von Puccinis Oper Tosca auftreten. Netrebko sei ein Symbol der kulturellen Propaganda für ein Regime, das für Kriegsverbrechen verantwortlich sei, heißt es in dem Brief. Von den Kultureinrichtungen gibt es dazu bislang noch keine Stellungnahme.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Janine Albrecht aus der Nachrichtenredaktion.